übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtenfolge von Übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Heute mit mir Nicole.
Und mir Anke.
Zu Gast Rainer Auen, Jahrgang 1953, lebt die Hälfte des Jahres hier in Bad Neuenahr, überwintert in einer gemieteten Wohnung in Andalusien und war lange Zeit Croupier der Spielbank in Bad Neuenahr und ist seit neuestem ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer in unserem Team. Herzlich willkommen, Rainer. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dabei zu sein und hoffe, dass wir eine schöne Geschichte erzählen können.
Das bestimmt.
Wir freuen uns auch. Und in altbewährter Weise starten wir mit einer kurzen Reorientierung in die heutige Podcast-Folge. Ich darf einladen, dass jeder für sich mal gut wahrnimmt, mit welchem Körperteil er irgendwie einen Stuhl oder das Sitzmöbel unter ihm berührt. Für diejenigen, die gehen und stehen, wie sich der Belag unter den Füßen anfühlt. Und darf einladen, sich einmal umzuschauen und sich eine Farbe auszusuchen, in der man sich orientiert und all die Dinge zählt, die man um sich herum erblicken kann. Wir können hier gut rote Dinge zählen. Und dann starten wir mit dreimal tief durchatmen in eine Geschichte.
Wir sind ganz ohr, Rainer, welche Geschichte du uns mitgebracht hast.
Ja, das ist eine Geschichte, die sich über längere Zeit hingezogen hat. Eine Erkrankung, eine Krebsdiagnose, die ich im Jahr 2022 bekommen habe. Die Geschichte fing aber schon viel, viel früher an. Und viele Senioren kennen das. Ab einem gewissen Alter steht man nachts auf und geht auf die Toilette. Ich war das gar nicht gewohnt und irgendwann fing das auch bei mir an. Ich habe mir aber keine Gedanken gemacht, dass da mehr dahinter stecken könnte. Und das zieht sich jetzt über ein paar Jahre, ich will da ein bisschen abkürzen. Und endete dann im Jahr 2022 in der Krebsdiagnose beim Urologen, der eine Blasenspiegelung gemacht hat, nachdem dieser Harndrang teilweise so heftig wurde, dass ich noch 10 Sekunden hatte, um auf die Toilette zu kommen. Also da war, wenn ich zu Hause war und der Klodeckel war nicht offen, ging das schon mal in die Hose. Also so eng war das, aber die Tabletten haben auch keine Wirkung gezeigt. Konnten sie natürlich nicht, weil nach der Blasenspiegelung stand fest, Tumor in der Blase. Und der erste Gedanke, der mir bei dieser Diagnose kam, war: Jetzt muss ich hier arbeiten, wie kriege ich die Kuh vom Eis? Also ich habe keine Sekunde gehabt, wo ich irgendwo in so ein Loch gefallen bin und gesagt habe, oh, jetzt habe ich Krebs, das ist eine Todesnachricht und, und. Im Gegenteil, ich habe direkt den Kampf angenommen und ich denke, das war der Schlüssel zum Erfolg, den ich jetzt habe.
Das heißt, du hast direkt Kampfgeist gezeigt?
Ja. Ich denke, das kommt auch dadurch, ich bin sehr sportlich unterwegs und beim Sport brauchst du auch Disziplin, dein Training durchzuziehen, auch wenn es mal regnet oder wenn es mal kalt ist und so, dann gehst du halt auf dein Rad und fährst, weil du hast ja dein Programm. Und ich denke, das war für mich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich dann direkt in den Kampfmodus gegangen bin und habe gesagt, so Leute, was ist meine Aufgabe hier? Weil der Arzt ist der Fachmann, der kann mir Ratschläge geben. Aber ich muss auch nicht alles annehmen, was er mir sagt. Und habe ich auch nicht gemacht. Ist natürlich bei den Ärzten nicht beliebt, muss man so sagen. Ja, der Patient ist schon ein bisschen, Aber das ist meine Art und ich habe das durchgezogen. Ich habe dann nach der Diagnose fragte er, haben Sie geraucht, haben Sie mit chemischen Mitteln gearbeitet? Und da ich weder das eine noch das andere gemacht habe, fiel mir ein bei dem Gespräch, Moment, ich habe zwar nicht geraucht, aber ich habe 34 Jahre in der Spielbank in Bad Neuenahr gearbeitet und die ersten, ich denke mal 25 Jahre gab es noch kein Rauchergesetz. Und dadurch habe ich passiv sehr stark mitgeraucht. Und 80% der Blasenkrebserkrankungen gehen auf Nikotin zurück. Ja, weil über die Blase auch unter anderem der Nikotin aus dem Körper ausgeschieden wird. Ja, das war also der Ursprung. Ja, dann habe ich ja bei einem Arzt gesessen. Und dann hieß es, ja, wo wollen Sie denn operiert werden? Weil jetzt muss ich mal gucken, ob ich bin ja jetzt kein Arzt. Also ich habe jetzt gelernt, es gibt zwei Arten von Tumoren. Einer, der sitzt wie auf so einem Stängel, ein Blumenkohl, der immer größer wird. Und es gibt aber auch einen Tumor, der wie Moos wächst. Und den hatte ich in der Blase. Und deshalb hatte die Blase immer das Gefühl, die ist voll. Ja, und der Schließmuskel öffnet und dann geht's los. Ja, deswegen war das Problem. Also mein Tumor war wie so ein kleines, wie eine kleine Wiese in der Blase. Ja, aber wollen Sie das denn machen oder wo wollen Sie das machen lassen? Ja, ich war ja von 0 auf 100, stehe ich ja plötzlich vor dem Problem. Ich war ja schon jahrelang nicht mehr beim Arzt. Ich sag, wo kann man sowas machen? Er sagt, hier in Bad Neuenahr. Sag ich, okay, dann machen wir das in Bad Neuenahr. Kommen Sie übermorgen vorbei, dann haben wir den Termin. Und dann bin ich dann übermorgen dahingegangen. Und dann hatte ich einen Termin, der lag ungefähr 8 Wochen nach der Diagnose. Und da habe ich gesagt, hey Leute, das kann's nicht sein. So eine Diagnose, weil ich habe ja bei der Untersuchung schon an der Körpersprache von dem Urologen gemerkt, der hat sich förmlich erschrocken, als er diesen Krebs gesehen hat. Aber ich sagte, nee, also da muss jetzt gehandelt werden. Und da ich sozial engagiert bin bei der Vortour der Hoffnung und auch bei der Tour der Hoffnung, kenne ich ganz viele Ärzte, die gerade im onkologischen Bereich unterwegs sind. Und da habe ich eine sehr gute Freundin angerufen, die ist Leiterin der Orthopädie an der Uniklinik. Und habe dann gesagt, ich habe hier die Diagnose. Und ich soll jetzt in 8 Wochen soll das gemacht werden. Da sagte sie, das geht ja gar nicht. Ich spreche mal mit meinem Kollegen, den Chef von der Urologie. Ja, 14 Tage später bin ich operiert worden. Ja? Also Glück gehabt. Ja? Hätte ich die Leute nicht gekannt, hätte ein bisschen länger gedauert.
Könntest du noch mal ganz kurz erklären, was die Vortour und die Tour der Hoffnung ist?
Okay, also die Tour der Hoffnung und auch die Vortour der Hoffnung sammelt für Krebs und Leukämie und hilfsbedürftige Kinder in ganz Deutschland. Das ist die große Tour. Die Vortour sammelt in Rheinland-Pfalz und wir sind einmal im Jahr in einem Bereich in Rheinland-Pfalz unterwegs. In diesem Jahr waren wir in der Südpfalz in der Nähe von Landau. Da waren wir 3 Tage unterwegs und haben in diesem Jahr 646.000 Euro gesammelt, die an Institutionen gehen in der Region, also in Rheinland-Pfalz. Und das ist halt die Vortour der Hoffnung. Das Ganze findet statt als Rennradtour. Wir sind 120 Rennradfahrer. Dann kommt noch ein Tross als Helfer dabei. Wir werden von der Polizei begleitet. Wir haben ein Polizeiführungsfahrzeug und wir haben 6 Räder, die uns den Weg frei halten. Das heißt, wir haben 3 Tage grüne Ampeln, egal wo wir fahren. Ja. So, das ist die Tour oder Vortour der Hoffnung.
Vielen Dank. Das heißt, du hast dich auch schon vorher mit der Thematik rund um Krebserkrankungen beschäftigt.
Genau, also das Thema war mir nicht fremd und auch die Herangehensweise. Ich habe nämlich in dieser Zeit viele Menschen kennengelernt, die eine Krebserkrankung hatten. Und da habe ich schon den feinen Unterschied festgestellt. Der eine steckt dann den Kopf in den Sand und lässt alles laufen. Das sind aber die, die nach kurzer Zeit verstorben sind. Und dann gibt es andere, so wie ich das gemacht habe, die kämpfen. Die sagen so, jetzt muss irgendwas passieren. Ich bin jetzt hier, ist mein Leben, meine Verantwortung. Ich will auch eine vernünftige Lebensqualität noch haben, solange es geht. Und ich setze alle Hebel in Bewegung, um das zu erreichen. Das war so eine Erkenntnis aus dieser Vergangenheit. Und bis jetzt sieht es bei mir top aus. Ich habe also die letzten Untersuchungen, ist jetzt 2 Jahre her. Alle Untersuchungen bisher haben keine Auffälligkeiten mehr gezeigt. Im Gegenteil, ich habe ja keinen künstlichen Ausgang. Ich habe ja keine Blase und keine Prostata mehr. Also ich habe keinen künstlichen Ausgang, sondern ich habe eine Neoblase. Ich kannte den Begriff vorher auch nicht. Ich wusste auch nicht, wie so ein Ding aussieht. Die haben während der OP, haben die aus dem Dünndarm so 60 Zentimeter abgetrennt, den wieder zusammengeflickt, wieder machen, keine Ahnung. Und aus diesen 60 Zentimeter haben die mir eine Blase gebastelt und haben wieder alle Anschlüsse dran gemacht und ja, funktioniert. Problem ist halt, diese neue Blase hat keinen Muskel. Und diese neue Blase hat auch ganz wenig Rezeptoren, die dem Gehirn sagen, du musst jetzt Pipi machen. Gibt's nicht. Also brauchte ich eine Strategie, damit ich das selber mache. Das heißt, heute bei den technischen Möglichkeiten kein Problem. Smartphone eingerichtet, alle 4 Stunden kommt der Piepton. Dann weiß ich, okay, jetzt ist eigentlich so 4 Stunden Zeit, auf Toilette zu gehen. Ich habe auch 5 oder 6 Stunden Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Das passt.
Es ist beeindruckend, was die Medizin heute schafft.
Ja, also ist Wahnsinn. Allerdings, jetzt kommt der große Haken an der ganzen Geschichte. Alle Urologen, ob in der Klinik, mein Urologe, in der Reha, alle Urologen haben gesagt, durch diese OP wird der Schließmuskel beschädigt. Und es kann sein, oder es wird sogar so sein, dass sie nie mehr kontinent sind. Sie werden nachts eine Windel tragen, tagsüber eine Einlage tragen und, und. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, und Jungs, euch zeige ich, dass es doch geht. Ja? Und man kann sich ja heute im Internet auf YouTube informieren. Hatte ich ja auch schon im Vorfeld, weil ich hatte ja nicht mit der Diagnose gerechnet, sondern ich hatte gedacht, na ja, die Prostata ist ein bisschen größer geworden und dadurch entsteht dieser Schaden. War ja nicht der Fall. Und da hatte ich schon im Vorfeld gelernt, wie man diesen Schließmuskel ansteuern kann. Jetzt muss man wissen, wo sitzt der? Das ist ein ganz kleiner Muskel, so. Und das hat so 3-4 Tage gedauert, bis ich ihn gefunden hatte in meinem Körper. Und dann habe ich aber die Übungen gemacht, die gesagt haben, na, so 10-mal anspannen, loslassen in einer kurzen Reihenfolge. Das kann man im Stehen, Sitzen, Liegen machen. Und dadurch kannst du diesen Muskel trainieren. Wie jeden anderen Muskel auch. Ganz einfach. Und ich war dann nach der OP innerhalb von 3 Monaten tagsüber kontinent. Na, ich brauche keine Windel oder eine Einlage. Ich kann Radfahren, ich kann wandern, ich kann große Schritte machen, ich kann was heben. Das ist nämlich das Problem, wenn man was hebt, drückt das der, so. Überhaupt nichts, ich verliere tagsüber kein Tropfen Urin, null. Das heißt, es geht, man muss nur wollen. Ja, und das hatte ich gelernt, also auch in der Reha, dass, ich sage es einfach mal, 80% der Leute das nicht wollen. Ja, ganz kleine Geschichte. Wir waren in der Reha. Am 2. Tag haben wir eine Unterrichtseinheit gehabt, wo die Therapeutin ein Becken hatte und hat uns Männern, die da saßen, waren ja überwiegend Männer in der Reha, hat uns dann erklärt, wie das da unten alles aussieht, hat uns auch gezeigt, wie klein dieser Schließmuskel ist und hat uns diese Übung, wie ich ja schon gemacht hatte, da nochmal vorgestellt und hat gesagt, so, liebe Leute, macht diese Übung 3-4 Mal am Tag. Die können da einfach so zwischendurch machen. So. 2 Tage später, wir sitzen beim Mittagessen und die 4 Leute, mit denen ich am gleichen Tisch, an dem Tisch immer saß, die waren auch bei diesem Vortrag dabei. Und da frage ich so flapsig in die Runde, und Leute, habt ihr eure Übung schon gemacht für heute? Und dann sagt der, neben mir sitzt, so eine Scheiße mache ich nicht. Ey, es hat nicht viel gefehlt und ich hätte ihn da aus dem Saal geschossen. Weil ich war so aggressiv in dem Moment. Der hat das Ganze nicht verstanden. Und das sind 80% der Leute, sage ich jetzt mal einfach so, die den Kopf in den Sand stecken und sich nur auf den Arzt verlassen, eine Tablette nach der anderen nehmen. Aber dadurch kriege ich die Kuh nicht vom Eis. Das Problem bleibt. Ja, und ich habe ja auch nichts, ich ziehe dann durch. Und du siehst, es geht. Man muss nur wollen. Ja, ganz einfach.
sehr generell ein Thema, über das man gar nicht so gerne spricht. Dass du jetzt so offen hier über all diese Dinge sprichst, ist sehr beachtlich. Viele Menschen werden wahrscheinlich in dem Moment denken, huch, so offen hört man das selten in der Öffentlichkeit.
Ja,
aber es geht jeden an, ne?
Aber genau das ist ja, was ich von Anfang an gemacht habe. Ich habe ganz offen über die Erkrankung gesprochen. Und das Schöne ist, wenn du da offen drüber sprichst, kommt auch eine positive Rückmeldung. Die Leute sind eigentlich ein bisschen befreit und trauen sich zu fragen. Vorher wird dazu hinter vorgehaltener Hand. Ja, der hat ja Krebs, hast du schon gehört. Das ist meine Erkenntnis. Offen damit umgehen, nach vorne gehen und schon öffnen sich Türen.
Ja. Das ist auch was wir jetzt im Rahmen dieser Podcast-Aufnahmen feststellen, dass wir Feedback bekommen, dass Menschen dankbar sind, dass andere, denen es ähnlich ging, das offen angesprochen haben, weil man dann alleine schon weiß, man ist nicht alleine damit.
Genau das ist das nämlich. Ich habe ja auch in der Vergangenheit gehabt mit anderen Sachen. Mir fällt jetzt im Moment kein Thema ein, aber das war genau das. Wenn ich das angesprochen habe, weil ich das Problem hatte, ach ja, da war ja vielleicht, ja, das war im Vorfeld der Erkrankung. Ich musste ja beim Radfahren öfter pinkeln unterwegs. Da haben die Jungs gesagt, hey, Viertelstunde, du hast ja immer jetzt gepinkelt. Und dann habe ich das angesprochen und plötzlich hatten alle so ein Problem, dass sie sagten, oh ja, ich muss ja nachts raus und stimmt, ich gehe ja öfter. Also die Erkenntnis habe ich gemacht, wenn du mit deinem Problem offen umgehst, dann kriegst du eine Rückmeldung von vielen Leuten, die das gleiche Problem haben, die aber nie darüber sprechen. Ja? Und für mich ist das so, mich befreit hat natürlich. In dem Moment, wo ich darüber spreche, lasse ich ja los, lasse ich ja laufen. Ja? Und dann ist das nicht mehr bei mir im Kopf oder im Körper drin, sondern es war weg. Und das ist, denke ich mal, ein Schlüssel zum Erfolg mit allen Krankheiten oder mit allen Problemen, die man hat. Drüber sprechen, rauslassen, laufen lassen, auch wenn der Gegenüber denkt, oh ja, das fängt ja schon wieder an, aber mir geht es danach besser. Und es geht ja um mich, aber bin ich egoistisch.
Das wäre also das, was du anderen Menschen in dieser Situation mit auf den Weg geben möchtest.
Auf jeden Fall. Also Leute, steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern öffnet euch, lasst das raus, sprecht darüber und wichtiger ist auch, informiert euch. Also es ist nicht nur, dass der Arzt euch was sagt. Ja? Zweites Beispiel aus meiner Erkrankung. Dadurch, dass ich ja diese Neoblase habe und diese Neoblase ein bisschen empfindlicher ist als die Originalblase, muss der Säure-Base-Haushalt im Körper ausgeglichen sein. Da gibt es halt eine Methode, wird Blut abgenommen, damit das untersucht und dann bekommt man den pH-Wert und der liegt im besten Fall bei 7,4 oder auch wenn die 7 vor dem Komma ist, ist das schon ein super Wert. Und am Anfang hieß es, ja, okay, Sie bekommen jetzt eine Tablette, die das ausgleicht. Da ich aber schon seit 1986 Vegetarier bin und habe mich seit dieser Zeit wirklich intensiv mit Ernährung beschäftigt, und dann habe ich mir gedacht, hey Leute, die Tablette kann man auch über die Ernährung ersetzen. Aber, was haben wieder alle gesagt, Ernährungsberater, Ärzte und so, nein, das geht nicht. Das kriegt man über die Ernährung nicht hin. Da habe ich wieder gedacht, okay, ich zeige euch mal, es geht doch. Und es geht. Ja, ich habe dann nach 2 Jahren, am Anfang musste ich von den Tabletten 4 Stück am Tag nehmen. Nach der ersten Untersuchung nur noch 3, dann 2, dann nur noch 1. Und bei der letzten Untersuchung meinte der Urologe, wenn wir wieder so ein Top-Ergebnis haben, dann setzen wir die Tablette ab. Das war im letzten Jahr im November. Und da bin ich ja für ein halbes Jahr nach Spanien. Und Spanien ist so mit Bio und vegetarisch, da sind die noch nicht so weit wie wir. Da habe ich gedacht, hoffentlich kriegst du da die Kurve. Und war total gespannt, als ich jetzt im Juni zurückkam und zur Blutgasanalyse gegangen bin. Und dann kam die Helferin, ich sage, und wie sieht das aus? Sagt so, oh, Top-Ergebnis, 7,3. Ja, so, und ohne Tablette über die Ernährung. Es geht alles. Man muss nur wollen und sich ein bisschen informieren und dranbleiben. Das ist so, ich denke, da zieht sich wie so ein roter Faden hier durch diesen Podcast jetzt, oder?
Ja, so ein bisschen. Schön.
Wenn du jetzt zurückschaust, welche Überschrift würdest du dieser Erfahrung in deinem Leben geben?
Ja, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Die erste Überschrift hatte ich, das war auch der erste Gedanke, wie kriege ich jetzt die Kuh vom Eis? Aber ich denke mir, ah, okay, es gibt bestimmt noch einen schöneren. Und dann habe ich einen gefunden, Krebs heißt ja auf Englisch Cancer. Und dann habe ich mir die Überschrift ausgedacht, yes, I can, sir. Ja, und dieses sir in Klammern gesetzt. Also yes, I can, ja, ich schaffe das. So, und das ist genau das, was meine Motivation war, an die Sache ranzugehen. Und man sieht heute, der Erfolg ist da. Ich fühle mich sauwohl. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich habe sogar, ich wusste ja gar nicht, dass man, wenn man eine Krebserkrankung bekommt, einen Schwerbehindertenausweis beantragen kann. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Da glaubt mir keiner, wenn ich dem sage, so, ich muss den immer zeigen, weil die sagen, Junge, du siehst so fit aus und so gesund, erzähl dir nicht so einen Quatsch. Ja, und daran kann man, glaube ich, auch erkennen, dass ich alles richtig gemacht habe. Und ja, man muss nur dranbleiben und glauben an die Sache und auch nicht jedem Arzt vertrauen, was er sagt. Man darf das auch schon mal hinterfragen. Das finde ich schon mal ganz wichtig.
Vielen Dank, dass du diese Erlebnisse mit uns geteilt hast und so offen über das gesprochen hast, was manchmal eben eher so hinter vorgehaltener Hand besprochen wird.
Kein Problem.
Wir schließen unsere Runde immer mit einem kleinen Glücksmoment des Tages oder der Woche. Etwas, worauf wir gerne, an das wir gerne uns zurückerinnern oder wo wir uns in den kommenden Tagen drauf freuen, mit unserem Marienstein-Moment. Hast du uns einen Marienstein-Moment mitgebracht?
Ja, mein Marienstein-Moment war jetzt vor 3 Tagen. Ich komme gerade, am Wochenende war ich in der Pfalz mit der Foto der Hoffnung. Wir haben dort über 600.000 Euro gesammelt und hatten am ersten Stopp in Dudenhofen haben wir ein Kinderhospiz besucht. Mir war bis dahin gar nicht klar, dass es auch für Kinder ein Hospiz gibt. Ich kenne das nur für Erwachsene. Und ich war total... Und das war natürlich ein Erlebnis, da flossen auch die Tränen. Das war schon sehr emotional. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass die Vortour der Hoffnung so eine kleine Hilfe für mich ist. Immer nach der Vortour habe ich ja wieder ein Jahr Zeit, bis die nächste Vortour anfängt. Und dann kann es sein, dass man langsam wieder abhebt und den Boden unter den Füßen verliert. Und wenn man da wieder die 3 Tage war, dann wird man wieder geerdet. Ja, und das ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, hey, sei demütig und mach langsam, sei froh, dass du jeden Morgen wach wirst, hast keine Schmerzen, kannst aufstehen und kannst den Tag planen, so wie du das willst, ohne Einschränkungen. Das wäre vielleicht so ein Glücksmoment.
Nicole, hast du einen? Jemand, den ich sehr gerne habe, hat sich kürzlich schwer verletzt und war dadurch sehr unselbstständig. Und in den letzten Tagen hat sich das ergeben, dass sie sich einiges wieder mehr zutraut und wahrnimmt, dass sie doch einiges wieder kann. Und das ist einfach schön zu sehen, was das auch in dem Gesicht auslöst, wenn man bestimmte Dinge einfach ohne Hilfe von anderen tun kann. Das ist ein guter Moment gewesen.
Ich darf schon einige Jahre einen Jungen in seinem Leben begleiten. Der Start war nicht so ganz einfach und die Vorhersage war, dass er wahrscheinlich nie lesen und schreiben können wird. Und auch da gilt, und das haben Ärzte und Therapeuten vorhergesagt und der hat alle eines Besseren belehrt. Ich kenne kaum einen Grundschüler, der ordentlich und schöner schreiben kann und der nicht immer mit Freude, das kommt uns bekannt vor, das hatten wir in Grundschulzeiten auch, dass die Texte irgendwie schräg waren, aber der durchaus lesen kann, wenn er denn will. Und das ist eine große Freude, dass das Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten jetzt anfängt, auch andersrum zu gehen und nicht mehr nur die Erwachsenen lesen, sondern der junge Mann tatsächlich auch.
Lieber Rainer, nochmals ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte.
Sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Ich darf heute aus unserer Podcast-Folge ausleiten, indem wir nochmal überprüfen, dass wir gut im Hier und Jetzt sind, nochmal in unsere Fußsohlen spüren oder in unsere Gesäßmuskel, je nachdem, ob wir stehen, gehen oder vielleicht irgendwo sitzen oder liegen. Aber nochmal einladen, den Blick durch den Raum schweifen zu lassen. Wir können hier feststellen, dass alle roten Dinge, die wir eingangs der Folge wahrgenommen haben, unverändert um uns rum zugegen sind und darf mit 3 tiefen Atemzügen dazu einladen, gerne wieder zuzuschalten, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, übers Leben. Bis dahin.
Bis bald.